Wie sehr das Coronavirus viele, wenn nicht sogar die meisten von uns beschäftigt, das sehen wir auch an den vielen Fragen, die uns aus dem Kreis der Hörerinnen und Hörer nach wie vor erreichen. Weiterhin sammeln wir diese Fragen und beantworten sie nach Themengebieten geordnet mit Hilfe von Fachleuten, die wir dafür gewinnen konnten.
HR Info. Corona. Sie fragen, Experten antworten.
Vor der heutigen Sendung habe ich mit dem Frankfurter Pharmazeuten Theodor Dingermann gesprochen. Er ist emeritierter Professor am Institut für pharmazeutische Biologie der Universität Frankfurt. Herr Professor Dingermann, uns haben einige Fragen dazu erreicht, wie die Zahlen von Infizierten und Verstorbenen, die regelmäßig unter anderem vom Robert-Koch-Institut gemeldet werden, zu interpretieren sind. Da wäre zum Beispiel die Frage von Günther Wortmeier: Sind die Menschen, deren Todesursache statistisch dem Coronavirus zugeordnet wird, noch zu Lebzeiten positiv getestet worden? Schließlich haben wir auch weiterhin eine in Anführungsstrichen normale Sterblichkeitsrate einschließlich anderer Viruserkrankungen.
Alle, die gezählt werden, sind positiv getestet worden. Und im Regelfall sind das tatsächlich auch Tests, die zu Lebzeiten durchgeführt worden sind, selten nach dem Tod, was wahrscheinlich künftig gar nicht mehr gemacht wird. Aber man kann davon ausgehen, dass diese Zahlen denjenigen zuzurechnen sind, die tatsächlich positiv getestet worden sind.
Auch die Frage unserer Hörerin Anna geht in eine ähnliche Richtung. Ein Video, schreibt sie, das zurzeit im Netz die Runde macht, informiert, dass die Leichen von Personen, die angeblich durch das Coronavirus gestorben sind, laut Empfehlung des Robert-Koch-Instituts nicht obduziert werden sollen, beziehungsweise dass die Obduktion aus Gründen des Infektionsschutzes auf ein Minimum zu beschränken ist. Woher wissen die Behörden mit Sicherheit, wer wirklich am Coronavirus gestorben ist?
Also wahrscheinlich ist das korrekt, dass in Zukunft nicht mehr obduziert wird und demzufolge postmortem, also nach dem Tod, nicht mehr festgestellt wird, ob jemand tatsächlich infiziert war oder nicht. Es ist auch nicht so ganz wichtig, die Zahlen, die hier publiziert werden, das sind tatsächlich diejenigen Zahlen, die durch einen Test bestätigt sind, sodass man davon ausgehen kann, dass das Minimalzahlen sind. Also es sind vielleicht sogar ein paar mehr, die man hier zählen müsste.
Unsere Hörerin Tanja Czelnik fragt in diesem Zusammenhang, inwieweit die Corona-Toten sich auf die Sterberate insgesamt auswirken und ob die krankheitsbedingte Sterberate aktuell höher ist als im Vorjahr.
Das ist praktisch nicht der Fall. Man kann sagen, Gott sei Dank nicht der Fall, man kann sagen, dass in Deutschland pro Tag ungefähr 2500 Menschen sterben. Im Moment sieht es so aus, wenn man rechnet und die Zahlen zugrunde legt, die da publiziert werden, dass pro Tag ca. 20 Menschen an Covid-19 versterben. Also das ist eine verschwindend geringe Zahl. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass diese geringe Zahl dem klugen Handeln der Politik geschuldet ist. Das sieht in anderen Ländern deutlich anders aus.
Michael Leuster will wissen, beinhalten die aktuellen Infektionszahlen auch die wieder Genesenen oder sind das die effektiv Betroffenen?
Nein, die aktuellen Infektionszahlen beinhalten alle, also sowohl die aktuell Kranken, die Genesenen und auch die Verstorbenen. Es wird hier kumulativ gezählt, alles kommt obendrauf gewissermaßen. Was dann hinten herausfällt als genesen, das bleibt bei den Infektionszahlen drin enthalten.
So, dann haben wir zu diesem Komplex Zahlen und wie man sie interpretiert noch die Frage von Alexander Heinrich. In meinem Bekanntenkreis schreibt er, gibt es einige Menschen, die Symptome der Corona-Krankheit aufweisen, da aber niemand in die Risikogruppe fällt, niemand in einem Risikogebiet war und auch niemand Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte, wird auch niemand getestet, bis die Symptome sich deutlich verschlechtern. Wieso werden diese Verdachtsmeldungen in den aktuellen Zahlen nicht reflektiert, fragt er.
Das ist natürlich eine gewisse berechtigte Frage. Andererseits muss man sagen, dass wir im Moment schon sehr viele Unbekannte ohnehin haben. Die Zahl der Infizierten ist sicherlich zu niedrig gezählt, da eben zu wenig getestet wird. Also manche schätzen, dass sie um den Faktor 10 oder noch mehr höher sind. Und wenn man jetzt auch noch anfangen würde, Verdachtsfälle mit einzubeziehen, dann würde das Zahlenchaos noch mal größer. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, dass wenn man das wirklich machen würde, dann müssten diese Verdachtsfälle ein Stück weit auch durch einen Mediziner oder eine Medizinerin überprüft und bestätigt werden. Also davon sieht man im Moment auch zu Recht, möchte ich mal sagen, ab.
Viele Fragen haben uns erreicht zu den Übertragungswegen des Virus. Da kommt zum Beispiel die Frage von Ramona Hedmann. Nach der Erkrankung, so schreibt sie, soll man erst einmal immun gegen das Virus sein. Kann man trotzdem durch Handkontakt oder dergleichen das Virus an jemand weitergeben? Ist also der immune Mensch sozusagen eine virustragende Oberfläche?
Das ist theoretisch tatsächlich der Fall. Man selber kann sich nicht mehr infizieren, auch nicht durch kontaminierte Hände. Aber man kann natürlich die Infektion dadurch weitergeben. Das spielt aber eine sehr, sehr untergeordnete Rolle.
Unsere Hörerin Maike Steving will wissen, wie infiziere ich mich mit dem Coronavirus? Muss ich mit einem Infizierten Kontakt gehabt haben oder kann ich das Virus auch so bekommen?
Man kann das Virus tatsächlich auch so bekommen. Der wichtigste Infektionsweg ist die Tröpfcheninfektion. Aber man kann sich, wie wir gerade auch schon gesagt haben, tatsächlich an kontaminierten Oberflächen infizieren, wenn man mit der kontaminierten Hand, also mit der Hand, die jetzt Viruspartikel trägt, ins Gesicht geht, vor allen Dingen in den Mund geht. Das ist theoretisch möglich, weshalb immer wieder gesagt wird, dass man eine sehr intensive Handhygiene pflegen sollte, wenn man das beachtet und wenn man darauf achtet, sich generell nicht mit der Hand ins Gesicht zu gehen, dann hat man hier praktisch kein Risiko zu befürchten.
Weiterhin erreichen uns viele Fragen zu Übertragungswegen, die das betreffen, was Sie ja vorhin auch schon erwähnt haben, nämlich die Oberflächen. Wie ist das mit Postpaketen oder mit Produkten aus dem Supermarkt, die schon andere Menschen, womöglich infizierte Menschen, angefasst haben? Wie groß ist da die Gefahr der Ansteckung und wie kann man sich schützen?
Die Gefahr besteht, zumindest theoretisch. Schützen kann man sich, indem man sich die Hände wäscht. Und das ist ein quasi hundertprozentiger Schutz. So gesehen muss man sich hier auch nicht fürchten, sondern ganz einfach eine sehr sorgfältige Handhygiene betreiben.
Wie ist das mit Haustieren, fragt unser Hörer Rainer Ruprecht. Können die das Virus auch übertragen?
Hundertprozentig weiß man das nicht. Da laufen gerade Studien. Es ist so, dass man festgestellt hat, dass sich offensichtlich Katzen infizieren können, Hunde beispielsweise nicht. Aber man geht im Moment davon aus, dass Katzen nicht als Überträger dienen. Dies ist aber vorläufig. Da wird tatsächlich im Moment sehr intensiv dran geforscht.
Unser Hörer Ralf Heithorn fragt, ein guter Freund war an Covid-19 erkrankt. Am Montag war seine Quarantänezeit abgelaufen. Er hat nur noch Husten, sonst geht's ihm gut. Können wir uns ohne erhöhtes Infektionsrisiko treffen?
Also mein Rat wäre hier, dass ich mich noch ein paar Tage gedulden würde, bis die Symptome wirklich abgeklungen sind. Und zu den Symptomen zählen eben auch tatsächlich Husten. Lieber ein bisschen warten, um auf Nummer sicher zu gehen.
Unser Hörer Hans-Georg von Schweinichen möchte wissen, ob Raucher das Virus eher übertragen als Nichtraucher. Er vermutet, der Raucher atmet tiefer. Häufig wird der Rauch für kurze Zeit mit einer Atempause in der Lunge gehalten. Die Viruskonzentration ist in der Lunge erhöht, sodass sich in dieser Zeit der Rauch- und Viruströpfchen vermengen. Heften sich Tröpfchen an die Rauchpartikel und damit auch an das Virus, fragt er. Und sollte man versuchen, dem Rauch auszuweichen?
Sehr interessante Überlegung, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein interessantes Entgegenkommen in Anführungszeichen der Raucher, dass sie uns genau zeigen, wohin sie atmen. Und natürlich sollte man dem Rauch ausweichen, nicht nur in Pandemiezeiten, sondern sonst auch, um ein Risiko des Passivrauchens sozusagen zu entgehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Raucher mehr infektiös sind als Nichtraucher, die ist vielleicht theoretisch gegeben, eine wichtige Rolle spielen sie nicht.
Dann haben wir noch Jakob Rauter. Er wüsste gern, ob für Menschen, die kurzfristig Immunsuppressiva nehmen müssen, in seinem Fall Cortisontabletten für 10 Tage, ob für diese Menschen ein erhöhtes Risiko besteht, falls sie sich mit Corona infizieren.
Nun, bei Immunsupprimierten ist es natürlich so, dass das Immunsystem geschwächt ist und das ist für keine Infektion gut. Auf der anderen Seite muss man ganz dringend davor warnen, auf Basis dieser theoretischen Überlegung eine sehr konkrete Therapie eigenmächtig abzusetzen. Hier sollte man immer mit dem Arzt Rücksprache nehmen. In aller Regel ist es nicht erforderlich, die Therapie zu wechseln. Was man allerdings machen kann, ist, man kann, da man ja weiß, dass man ein Stück weit gefährdeter ist, vielleicht noch mehr darauf achten, dass man sich schützt, das heißt noch mehr Kontakte meiden.
Günther Wassertal fragt, was weiß man zum Verhalten solcher Viren, wenn die warme Jahreszeit kommt? Konkret könnte es sein, dass der Sommer das Zurückdrängen des Virus unterstützt.
Das weiß man in der Tat nicht. Das Virus ist neu und man kann da einiges drüber lesen, aber das sind alle Spekulationen. Da müssen wir warten. Die Möglichkeit besteht. Wir kennen das von Influenza. Aber ob das für das Covid-Virus auch gilt, ist im Moment nicht bekannt.
Da sind wir ja schon beim Thema Schutz vor dem Virus. Stefan Ganz weist darauf hin, dass Schutzmittel wie Einmalhandschuhe knapp sind oder knapp werden. Er fragt, kann man sie, sofern sie nicht beschädigt sind, desinfizieren? Und seine Idee wäre Sonnenlicht, UV-Strahlung oder gesättigte Kochsalzlösung. Er sagt, 24 Stunden Wäscheleine mit oder ohne Salzbad wäre eine Möglichkeit, immer nach dem Motto, ein bisschen Schutz ist besser als keiner.
Da würde ich wirklich widersprechen. Ein bisschen Schutz kann sehr viel gefährlicher sein als gar kein Schutz, weil man sich da unter Umständen in einer trügerischen Sicherheit wiegt. Man kann das vielleicht so sagen, dass man eigentlich gar keine Einmalhandschuhe braucht, wenn man nicht in einem Gesundheitsberuf arbeitet und tatsächlich Patientenkontakte hat. Es reicht wiederum aus, wenn man sich die Hände wäscht, wenn man irgendwelche unbekannten, untypischen Oberflächen berührt, die theoretisch mit Virus belastet sein könnten, dann hat man nichts zu befürchten.
Sagt Professor Theodor Dingermann, emeritierter Professor am Institut für Pharmazeutische Biologie der Universität Frankfurt. Er hat Fragen von hr-Info-Hörerinnen und Hörern beantwortet zu Übertragungswegen des Coronavirus, zum Schutz dagegen und wie sich die regelmäßig veröffentlichten Infektionszahlen interpretieren lassen.
hr-Info. Corona. Sie fragen, Experten antworten. Stellen Sie uns Ihre Fragen auf hrinforadio.de.